Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Die AfD möchte, dass Kultur deutsch ist und Identität schafft, statt sie zu hinterfragen. Die deutsche Leitkultur, liest man im Grundsatzprogramm, sei, Zitat, importierten kulturellen Strömungen vorzuziehen, die, Zitat, auf geschichtsblinde Weise der einheimischen Kultur gleichgestellt würden. Was das eigene und was das Fremde ist, darüber nachzudenken, ist dann nicht mehr spannend und bereichernd, sondern ein Akt des Trennens und Aussortierens. Gleich ein Gespräch über eine Veranstaltung der AfD in der Essener Philharmonie. Außerdem der Beginn der Intendanz von Stefan Bachmann am Wiener Burgtheater, die Wiedereröffnung der Rieghallen im Museum Hamburger Bahnhof in Berlin und das dortige internationale Literaturfestival. Ausgerechnet in die Philharmonie in Essen hat gestern die AfD zum Bürgerdialog eingeladen, also in eine der Kultureinrichtungen, die aus Sicht der Partei derzeit das wohl völlig falsche Programm machen. Viele Kulturschaffende in Essen haben gestern lautstark dagegen protestiert. Der Bürgerdialog wurde auch gestört und im Altotheater gab es eine Gegenveranstaltung. Auch Fritz Frömming hat protestiert. Er ist Geschäftsführer der Theater und Philharmonie Essen GmbH. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie empört er war.
Ja, es ist schon ein ziemlicher Aufreger, wenn Sie sehen, wie sich solche Dinge dann auch entwickeln. Ja, also uns erreicht eine Anfrage und durch die Geschichten, die sozusagen sich in der Stadt Essen auch im Vorfeld ereignet hatten, rund um den Parteitag hier, sind wir faktisch dazu gezwungen, einem solchen Mietvertrag zuzustimmen. Und das hat natürlich für große Diskussionen in der Belegschaft und auch für große Sorgen in der Belegschaft. Und insofern waren wir da natürlich die ganze Zeit mit befasst.
Die AfD hatte sich vorher in die Grugehalle in Essen eingeklagt mit ihrem Parteitag. Also das hat nicht gehalten, dass man sie da nicht reinlassen wollte. Genau. Das ist ja wahrscheinlich kein Zufall, dass gerade die Philharmonie als Ort für die Veranstaltung gewählt worden ist. Ist das eine Provokation für Sie, diese Ortswahl?
Eindeutig, ja, auf jeden Fall. Und wir können jetzt auch mit Rückblick auf gestern sagen, dass es das auch war. Sie müssen sich hier mal vor Augen führen, dass wir hier 4000 Demonstranten hatten. Wir hatten ein volles Haus in der Veranstaltung mit Michel Friedmann und unseren Mitarbeitenden hier. Und in der Philharmonie saßen 160 Leute zum Bürgerdialog. Und dann kam es auch noch zu tumultartigen Szenen. Also da muss man ganz klar sagen, also wenn das nicht reines Symbol war und Provokation, was soll es sonst sein?
Die AfD, ich habe es gesagt, hat ja eine sehr eigene Auffassung von Kultur. Wenn man sich da mal die Programme anguckt, dann lehnt die Partei all das an Vielfalt und Komplexität ab, was derzeit die Kultur ausmacht. Der Begriff Kunst, der kommt überhaupt im Grundsatzprogramm nur einmal in einer Überschrift vor. Ansonsten geht es eher um deutsche Identität, deutsche Sprache und das soll sich in der Kultur zeigen. Ist das oder empfinden Sie das als eine Bedrohung Ihrer Arbeit und Ihrer Prinzipien?
Ja, sicher. Jede Form von Extremismus ist eine Bedrohung. Und das hier ist eine Verkettung von Begriffen, die in keinerlei logischem Zusammenhang stehen. Also man versucht einerseits über Identität daherzukommen, dann redet man über Kultur, die in irgendeiner Form national geprägt ist. Also das macht alles überhaupt keinen Sinn. Und Kunst ist immer per se schon seit tausenden von Jahren das exakte Gegenteil davon. Na klar. Und da würde ich immer sagen, dass das, ja, also ich kann Kunst nicht, also kein Wunder, dass Sie nicht über Kunst reden, wenn Sie gleichzeitig Komplexität ablehnen. Also das geht ja überhaupt nicht zusammen. Das passt an keiner Stelle. Und ich glaube, man sollte sich in solchen eigenartigen Begriffen auch nicht verirren, weil Kunst muss frei sein. So. Und eine Form von Zensur, und das ist genau das, um das es hier im Kern geht. Oder wir wollen der Kunst mal die Korsettstangen einziehen. Das ist vollkommen sinnlos.
Ja, die AfD argumentiert gerade in der anderen Richtung. Sie sagt, sie will die Kultur von Parteipolitik befreien und von Multikulti-Ideologien. Stattdessen sollen fachliche Qualitätskriterien und ökonomische Vernunft treten. Lässt sich das denn errechnen, was die Qualität auf der Bühne zum Beispiel ist?
Ja, das ist so ein bisschen, da rennen Sie bei mir als Geschäftsführer natürlich die offene Tür ein. Die ökonomische Vernunft im Sinne von Gewinnmaximierung, die gibt es ja gar nicht. Ja, wir sind ein Betrieb, der per se davon lebt, dass wir Subventionen für etwas bekommen, was, um jetzt mal das Wort auch zu benutzen, am freien Markt sich gar nicht verkaufen ließe. Und das ist Kunst- und Kulturförderung. Und das lässt Dinge zu und Dinge entstehen, über die man dann sich austauschen kann, an denen man sich auch abarbeiten kann, die man auch kritisch sehen kann, die man sogar ablehnen kann. Und die muss man nicht mögen. Aber das ist das Wesen von dem, was wir am Theater machen. Und die ökonomische Vernunft für uns oder für mich als Geschäftsführer liegt lediglich darin, den Rahmen zu setzen und vernünftig mit den Ressourcen umzugehen.
Wie resümieren Sie denn dann den gestrigen Tag? Es gab eine Provokation durch die AfD, eben in der Philharmonie. Es gab eine Gegendemonstration, auch gegen Veranstaltungen. Hat jetzt jemand da gewonnen?
Ich glaube, in politischen Auseinandersetzungen in der Kategorie Gewinnen und Verlieren zu sprechen, halte ich für grundsätzlich schwierig, weil gerade hier zeigt sich ja, wie aufgeheizt die Gemüter sind. Also was man gestern sehen konnte, ist, dass man bei aller Vielfalt doch natürlich emotional stark betroffen, stark angegangen worden ist. Und es gibt viele Leute, die das auch mit Sorge gesehen haben. Ich denke, die Frage muss doch sein, wie kommt man dahin, dass die Extremisten nicht mehr so laut werden können. Ja, wie kommt man dahin, dass wir ihnen die Themen, die sie mittlerweile auch aus den gesellschaftlichen Debatten rausgezogen haben, dass man sie ihnen wieder wegnimmt im Sinne von, die verhandeln wir jetzt in einer demokratischen Mitte wieder miteinander. Was ist das? Denke ich, darauf kommt es an.
Wenn man die AfD mit ihrem Bürgerdialog und den 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmern jetzt einfach in der Philharmonie hätte sitzen lassen, ohne ihr weitere Beachtung zu schenken, dann wäre das ja vielleicht eher erreicht worden.
Ja, sicher, aber das ist am Ende immer eine Debatte von, hätte ich dies, dann hätte ich das. Selbstverständlich, na klar. Aber Sie müssen, denke ich, auch immer damit einrechnen, was für eine Genese sowas hat. Grundsätzlich haben viele Leute die reine Rechtslage oder die reine juristische Notwendigkeit, die zu dieser Vermietung geführt hat, einfach letzten Endes nicht anerkennen können, weil sie gesagt haben, das ist etwas, das darf in einer Gesellschaft nicht passieren. Dass man Leuten, die gleichzeitig so einen Kunst- und Kulturbegriff pflegen, in unsere Räume lässt. Und dafür habe ich volles Verständnis, auch wenn ich juristisch einen anderen Weg eingeschlagen habe.
Fritz Frömming, Geschäftsführer der Theater- und Philharmonie Essen GmbH, über die Anmietung der Philharmonie durch die AfD und die Proteste dagegen. Am Wiener Burgtheater hat gestern die Ära Stefan Bachmann begonnen. Als Kölner Intendant hatte der erst gekündigt, weil ihm zu Köln nichts mehr einfiel, wie er damals sagte, und dann doch verlängert, weil ihm sonst nichts einfiel. Mitten aus dieser Verlängerung heraus in Köln holte man ihn dann überraschend an die Wiener Burg. Und gestern startete die erste Spielzeit des neuen Intendanten mit einer Inszenierung von Karin Henkel, Shakespeares Hamlet. Karin Henkel verteilt gern einzelne Rollen auf mehrere Schauspieler, so auch hier. Und vielleicht passt das ja auch ganz gut, denn der Titelheld Hamlet ist ja eine Art multiple Persönlichkeit. Über die Eröffnungspremiere Christoph Leibold.
Wie viele Persönlichkeiten stecken in diesem Hamlet? Da gibt es den Melancholiker, dazu den Zweifler, den Zauderer, aber auch den Zyniker, sowie den Choleriker, der in einem Moment des Kontrollverlustes den Falschen ersticht, weil er seinen Onkel, den Mörder seines Vaters, im Versteck hinterm Vorhang vermutet, in dem sich aber lediglich dessen Hofschranze verbirgt.
Das Blut spritzte, die Knochen splitterten.
Warum soll ich anständig sein, wenn die Welt so verdorben ist? Warum soll ich anständig sein, wenn die Welt so verdorben ist?
Die verschiedenen Facetten dieser Figur, zwischen zögerlich depressiv und zornig aggressiv. Karin Henkel fächert sie auf und schickt dazu gleich 5 in Existenzialistenschwarz gekleidete Schauspielerinnen und Schauspieler ins Rennen. Aus Hamlets Monologen, die oft Selbstgesprächen gleichen, werden so mitunter Dialoge. Überhaupt scheint das Stück hier in Hamlets Kopf zu spielen. Angesiedelt in einer surrealen Bühnenlandschaft aus 3 kreisrunden, schräg stehenden Plattformen, über denen sich verschiedenfarbige Gewitterwolken ballen.
Wenn du deinen Vater je geliebt hast, dann räche den gemeinen, faulen Mord!
Der Geist von Hamlets Vater, der dem Sohn aufträgt, seinen Bruder und Mörder, den Thronräuber König Claudius, seinerseits zu ermorden, wird seit jeher gern als Ausgeburt von Hamlets Hirn gedeutet. Im Albtraum-Szenario, das Karin Henkel entworfen hat, sucht er den Dänenprinzen in Gestalt von gut 2 Dutzend Schlossgespenstern heim, mit Bettlaken über den Köpfen, in die je 2 Löcher für die Augen ausgeschnitten sind, was keineswegs so albern aussieht, wie es sich in der Beschreibung anhören mag, sondern angesichts der chorischen Sprachwucht dieser vielköpfigen Erscheinung durchaus bedrohlich wirkt. Aber auch eine Reihe anderer Figuren scheint hier Hamlets Denken entsprungen. Seine geliebte Ophelia beispielsweise oder die Freunde Rosenkranz und Güldenstern, die allesamt von den gleichen Spielerinnen und Spielern verkörpert werden wie der fünffache Hamlet. Als Konzept ist das durchaus plausibel, der interpretatorische Mehrwert indes hält sich in Grenzen. Dafür ist der Ansatz spielerisch ein Gewinn. Das flinke Figurenwechseln bringt eine Leichtigkeit in den Abend, deretwegen man dem Hamlet-Quintett gern zuschaut. Da lässt es sich sogar verschmerzen, dass Jens Harzer, der mal als Gastschauspieler in der Produktion vorgesehen war, noch vor den Proben ausgestiegen ist. Aus persönlichen Gründen, wie es hieß. Nun sticht vor allem der Belgier Benny Claessens aus der tollen Fünferbande heraus, beherrscht er doch souverän die ganze Palette, von der subtilen Andeutung bis zur satten Überzeichnung.
Die Zeit ist aus den Fugen. Was für ein Fluch, dass ich jemals geboren wurde und sie jetzt wieder einrenken muss.
Karin Henkel lotet weniger die existenziellen Fragen um Sein oder Nichtsein in aller Tiefe aus, ihr geht es um Sein oder Schein. Der Abend ist eine Reflexion über die verführerische Kraft der Verstellung, im Guten wie im Gefährlichen. Gut, weil der Abend pures Theater ist, reines Spiel, das fernab des Realismus seine eigene Wirklichkeit schafft und damit betört. Und gefährlich, weil die Aufführung auch die Form der Verstellung vorführt, die im Zeitalter des postfaktischen längst gängige politische Praxis der Populisten geworden ist, der immer mehr Menschen erliegen. Auf der Bühne begegnet sie uns in Gestalt von König Claudius, den Michael Mertens brillant als schamlosen Schmierenkomödianten zeichnet.
Wir leben in schweren, unsicheren Zeiten. Alle Menschenherzen sind voller Angst im Glauben, dass durch meines Bruders Tod der Staat verrenkt und aus den Fugen sei. Ja, es ist etwas faul im Staate Dänemark.
Something is rotten auch in the state of Austria. In Österreich stehen Ende des Monats Nationalratswahlen an. Die Claudius-Wiedergänger der Gegenwart stehen schon in den Startlöchern. Vor diesem Hintergrund hätte man sich den Abend gut noch schärfer, noch politischer vorstellen können. Gleichwohl, Henkels Inszenierung ist unterhaltsam, ohne unterkomplex zu sein. Kein großer Wurf zwar, aber ein einnehmender Abend mit Werf. Nicht das Schlechteste, was man über den Auftakt einer neuen Ära sagen kann.
Die erste Premiere der Intendanz von Stefan Bachmann am Wiener Burgtheater. Gestern startete auch die erste Ausgabe des Internationalen Literaturfestivals Berlin unter neuer Leitung, nämlich unter der Ägide der Kulturmanagerin und Regisseurin Lavinia Frey. Das Motto: Strange New World, seltsame neue Welt. Peter B. Schumann.
Es war ein nachdenklicher Auftakt, der mitten in die Probleme unserer Zeit hineinführte. Und das Festivalmotto Strange New World, seltsame neue Welt konkretisierte. Anders als Aldous Huxley in seinem Roman Brave New World liegt es dem Internationalen Literaturfestival in Berlin fern, eine negative Utopie zu entwerfen. Es will vielmehr zu Leselust und Lesekompetenz anregen, wie Lavinia Frey bei ihrer Begrüßung betonte. Da soll natürlich vor allem mit der hier präsentierten Literatur geschehen, die der Frage nachgehen soll, in was für einer Welt leben wir? Literatur als Reflexion der gesellschaftlichen Konflikte, und zwar auf hohem sprachlichen Niveau, einem zentralen Kriterium für die Auswahl. Diese Überzeugung der Leiterin teilte der von ihr erstmals berufene Kurator in Residence, Helon Habila. Der Autor von Romanen, Erzählungen und Gedichten stammt aus Nigeria und lehrt als Professor für kreatives Schreiben in den USA. Beim ILB ist er besonders für eine Reihe von 15 thematischen Panel-Diskussionen zuständig, zu denen er vor allem Autorinnen aus Afrika eingeladen hat.
This exchange of course.
Für Helon Habila ist der internationale Austausch von zentraler Bedeutung, betonte er bei seiner Einführung ins Programm. Doch dieser muss von einer Situation der Gleichheit auf allen Seiten ausgehen. Nur so können wir voneinander lernen. Alle Romanautoren, so verschieden ihr Alter, ihre Herkunft und ihre Ziele auch sein mögen, haben doch das gleiche Schreibwerkzeug in Händen. Es gibt nichts Demokratischeres als diesen Moment der Kunst. Ihre Pflicht besteht darin, uns von der menschlichen Existenz zu erzählen. Und deren beste Beobachter kommen nicht aus dem Mainstream, sondern vom Rand der Gesellschaft und der Kultur. So der Kurator in Residence. Viele der Texte des Literaturfestivals gehen von Gewalterfahrungen aus. Und sie waren auch das zentrale Thema in der Eröffnungsrede der Schriftstellerin Beata Umobiey-Meres aus Ruanda. Als 15-Jährige überlebten nur sie und ihre Mutter als einzige der Familie 1994 den Genozid an den Tutsis. Sie konnten sich in einem Hotel verstecken unterwehrten sich der Mordbande mit einem Trick.
I invented a story.
Ich erfand eine Geschichte, als sie uns entdeckten. Der Anführer der Killer sprach als einziger Französisch und deshalb erklärte ich ihm, dass ich Französin sei. Und wenn sie mich töteten, dann würde der französische Präsident sehr wütend werden und sie nicht mehr unterstützen. Und der Typ glaubte mir tatsächlich meine Geschichte und verschonte uns. Als ich das später meinem kleinen Sohn berichtete, meinte dieser, dass ich wahrscheinlich bei dieser Gelegenheit Geschichtenerzählerin geworden sei und dass ich damals begann, das Französische als Waffe zu verwenden.
Using the French language as a weapon.
Beata Umobier-Meres konnte später nach Frankreich fliehen und hat dort unter anderem Politologie studiert und für internationale NGOs gearbeitet. Sie brauchte jedoch 20 Jahre, um ihr umfangreiches literarisches Werk zu beginnen. In ihrem ersten Band mit Kurzgeschichten kommen die Stimmen von Frauen zu Wort, die Gewalt vor und nach dem Völkermord erlitten haben.
For a long time throughout the world,
denn lange Zeit wurde die Geschichte dieses Genozids nur von anderen wiedergegeben, die gar nicht dabei gewesen sind. Viele meinten sogar, dass der Genozid nicht darstellbar ist. Aber ein ruandisches Sprichwort besagt, dass von der Nacht nur erzählen kann, wer von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen wach gewesen ist. Deshalb glaube ich, dass das Problem darin liegt, dass man diesen Stimmen nicht zugehört hat. Die eindrucksvolle Eröffnung lässt erwarten, dass in Berlin 10 Tage lang ein internationales Literaturfestival der besonderen Art stattfinden wird.
Der Auftakt des Internationalen Literaturfestivals in Berlin. Die Zukunft des dortigen Hamburger Bahnhofes, die war lange Zeit ungewiss. Die dazugehörigen, aber nur angemieteten Riekhallen nämlich sollten einem Luxushotel weichen. 100 Millionen Euro musste das Land Berlin für den Rückkauf ausgeben. Es folgte ein Umbau und an diesem Wochenende eröffnen die Riekhallen wieder mit einer Retrospektive des vielfach preisgekrönten US-amerikanischen Malers und Installationskünstlers Mark Bradford. Carsten Probst hat sich schon einmal umgesehen.
Vor einem Jahr schon hat Sam Badawil zusammen mit Till Fellrath, Co-Direktor des Hamburger Bahnhofs, im Hauptgebäude eine große Ausstellung zur Sammlung eröffnet, die infolge der Querelen der letzten Jahre ein wenig geschrumpft ist, als Sammler ihre Werke teilweise aus dem Museum abzogen. Mit den frisch renovierten Riekhallen kann er nun erstmals das Museum wieder in seiner ganzen Größe präsentieren. Und die Erleichterung, ja der Enthusiasmus über die Wiedergeburt dieses Hauses, ist Badawil deutlich anzumerken. Es ist eine völlig andere Sammlungsausstellung hier als im Westflügel. Dort haben wir uns letztes Jahr auf die Berlin-Geschichte nach der Wiedervereinigung konzentriert, mit der die Geschichte dieses Museums ja eng verknüpft ist. Aber das Kapitel, das wir jetzt in den neuen Riekhallen aufschlagen, handelt von ganz aktuellen Fragen. Was ist so eine Sammlung von Gegenwartskunst eigentlich? Das ist zumindest eine offene Frage und wir versuchen, ihr uns hier nach und nach durch verschiedene großformatige Installationen zu nähern. Die Riekhallen sind bedingt durch ihre frühere Funktion als Lagerhallen ein 300 Meter langer Schlauch, durch den man früher über einen beeindruckend langen, geraden Korridor die verschiedenen Ausstellungssäle abklappern konnte. Den Korridor gibt es zwar noch, aber durch die sehr verschiedenartig gestalteten Säle führt nun zusätzlich ein labyrinthischer Weg und sorgt für ein abwechslungsreiches Umherflanieren. In der Mitte der Hallen ist jetzt ein frei zugänglicher Aufenthaltsbereich integriert, in dem man arbeiten oder einfach seine Zeit verbringen kann, ohne Eintritt zu bezahlen. Seit ihrem Amtsantritt vor knapp 3 Jahren bemühen sich Till Fellrath und Sam Badawil als Direktoren, den Hamburger Bahnhof zu einem Ort für alle zu machen. Mitunter mutig, aber nicht immer mit Erfolg, wie etwa beim Aufruhr um die abgebrochene Lesung von Tanja Bruguera aus Texten von Hannah Arendt Anfang dieses Jahres. Auch darauf bezieht sich Badawil vielleicht, wenn er die Aufgabe eines Museums für Gegenwartskunst heute herausstreicht. Die Frage ist, können wir als Museum anerkennen, dass wir Fehler machen? Ja, wir machen manchmal Fehler, aber das ist okay, denn wir können nicht alles organisieren und kontrollieren. Was wir tun können, ist, ein Ort zu sein, an dem die ganze Gesellschaft gehört und gesehen werden sollte. Und eine der Hauptfragen an uns heute ist, können hier etwa ein Palästinenser und ein Israeli in einen Dialog kommen? Das ist es, worum es geht, wenn wir von einem Museum in Bewegung sprechen. Die Retrospektive von Mark Bradford, mit der die Rikhallen jetzt neu eröffnen, passt genau zu dieser Strategie der Öffnung. Der 1961 geborene US-Amerikaner stammt aus nicht privilegierten Verhältnissen in Los Angeles. In seinen Werken kombiniert er abstrakte Malerei mit skulpturalen Formen und Collagen. Sie bestehen aus Lagen von Papier oder Schnüren, die er mit verschiedenen Werkzeugen und Techniken wie Zerreißen, Kleben, Hochdruckreinigen oder Schleifen bearbeitet. So erzeugt er monumentale Landschaften in den Museumsräumen, die die gesellschaftlichen Konflikte der Moderne und der Gegenwart erfahrbar machen sollen. Durch eine riesige, von der Decke hängende Farbblase wird das Publikum in einem Saal geradezu körperlich an die Wand gedrängt. Bahnen bunter Plakatreste füllen den Boden eines großen Saales, über den sich die BesucherInnen dann mehr mühsam stachsend als gehend fortbewegen. Ein Korridor aus abstrakten Zeitungsaushängen dokumentiert das Verhältnis von Medien und öffentlicher Meinung während der AIDS-Epidemie, das von Ausgrenzung und Stigmatisierung der Opfer geprägt war. Aber Mark Bradfords Engagement als sozialer Aktivist ist in den USA mittlerweile fast noch bedeutender als sein unmittelbares physisches Werk. Seine öffentliche Rolle reicht von riesigen Wandgemälden an belebten Plätzen über die Leitung von Bildungsprogrammen bis zur Ausstattung von Jugendcamps. Seine große Ausstellung in Berlin funktioniert nun wie das Flaggschiff für den neuen Geist des Hamburger Bahnhofes als ein Museum in Bewegung, das die Gegenwartskunst aus der Blase der Kunstwelt mitten in die Gesellschaft tragen will.
Mark Bradford im Hamburger Bahnhof. Und nun die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt.
Er hat den Bossa Nova bekannt gemacht, vor allem mit dieser Aufnahme. Maschinada aus dem Jahr 1966 von Sergio Mendes, der bis heute zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Musiker Brasiliens gehört. Und Maschinada zu seinen bekanntesten Songs, obwohl er gerade den nicht selbst geschrieben hat. Geboren 1941, als klassischer Pianist ausgebildet, begeisterte er sich vor allem für Jazz. Als das Militär 1964 in Brasilien putschte, befand er sich auf Tour im Ausland und ging dann in die USA, wo er heute in Los Angeles gestorben ist, wie brasilianische Medien berichten. Sergio Mendes hat über 35 Alben veröffentlicht, wurde mehrfach für den Grammy nominiert. 1992 hat er ihn gewonnen und 2013 wurde Maschinada in die Latin Grammy Hall of Fame aufgenommen. Die Kultur in Dresden muss sparen. Das trifft besonders hart das Deutsche Hygienemuseum und das Festspielhaus Hellerau, wie die Dresdner Kulturbürgermeisterin Anne-Kathrin Klepsch von der Linken heute der Sächsischen Zeitung sagte. 665.000 Euro und 600.000 Euro müssen jeweils eingespart werden. Für Hellerau bedeutet das im schlimmsten Fall, dass der Spielbetrieb dort von 10 auf 4 Monate gekürzt werden muss. Insgesamt stünden für die beiden nächsten Jahre je 4,76 Millionen Euro weniger zur Verfügung, was den Tarifsteigerungen und der Beschäftigten und Miet- und Betriebskosten geschuldet sei. Im Goethe-Jubiläumsjahr, der Dichter wurde vor 275 Jahren geboren, meldet die Klassikstiftung Weimar, dass seine Zeichnungen Gegenstand eines neuen Forschungsprojekts sind. Die Stiftung, zu der auch Goethes Wohnhaus am Frauenplan und sein Gartenhaus an der Ilm gehören, besitzt einen weltweit einzigartigen Bestand an Goethe-Zeichnungen, rund 2500 Stück, Landschaften, anatomische Studien, Steine, Wolken und Kunstwerke sind darauf zu sehen. Zuletzt wurde die Sammlung vor 50 Jahren wissenschaftlich untersucht.
Die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt. Vielen Dank. Die Diskussion über die Migrationspolitik, die russischen Luftangriffe auf die Ukraine und der US-Arbeitsmarkt, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.